Mein liebes Studis, diesmal speziell für die Algebra 2. Also, hallo liebe Algebra 2 Studis. In dieser Podcast-Folge geht es um Gruppenwirkung. Ich habe mehrmals dazu Fragen bekommen und auch mehrmals so ein bisschen spezieller in Richtung, ich würde gern mehr unterschiedliche Beispiele für Gruppenwirkung sehen und ich möchte gern besser verstehen, was davon wir dann für die Prüfung brauchen, in welchen Kontexten spielt das eine Rolle, was werden wir da so gefragt. Deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt eine Podcast-Folge mit relativ vielen unterschiedlichen Beispielen für Gruppenwirkungen. Ich weise auch nochmal darauf hin, was wir so gesehen haben in der Vorlesung und in den Übungen. Und wenn Sie ein Beispiel haben wollen für eine Frage, die man dazu stellen könnte, dann verweise ich auf meine Podcast-Folge Beispielaufgaben zur Algebra 2. Da habe ich insgesamt 3 Beispielaufgaben und da war eine dabei zum Thema Gruppenwirkung. Aber auch hier werde ich noch ein bisschen was dazu sagen. Die Beispiele, die wir in der Vorlesung gesehen haben, waren sowas wie symmetrische Gruppe Sym n auf der Menge 1 bis n. Oder was wir auch gesehen haben, war, dass eine Gruppe auf der Menge der Nebenklassen einer Untergruppe wirkt, und zwar indem jedes Gruppenelement eine Permutation der Menge der Nebenklassen bewirkt. Man schnappt sich einfach so eine Nebenklasse und dann multipliziert man den Vertreter, der da rechts dran steht, von rechts mit dem Gruppenelement, das da gerade wirkt. Auf die Art und Weise werden die Nebenklassen so unter sich irgendwie vertauscht und manche bleiben vielleicht fest und manche wechseln hin und her, aber auf jeden Fall kann man so eine Gruppenwirkung definieren von der ganzen Gruppe auf der Menge der Rechtsnebenklassen einer Untergruppe. Was wir auch gesehen haben, war die Wirkung per Konjugation, da komme ich gleich nochmal zu. Und in den Übungen haben wir gesehen, wie eine Gruppe auf einem Vektorraum wirken kann. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man da losgehen kann. Man kann mit Matrizen anfangen, man kann aber auch mit einer symmetrischen Gruppe anfangen und dann zum Beispiel sagen, dass diese symmetrische Gruppe, sagen wir so im n, auf einem n-dimensionalen Vektorraum operieren soll, indem man sich eine Basis schnappt mit n Elementen und dann werden die so durchnummeriert und die Gruppenelemente permutieren dann die Basisvektoren so, wie halt die Indizes permutiert werden. Wenn man das macht und dann die daraus resultierende Abbildung linear fortsetzt auf den ganzen Vektorraum, dann kommen da Vektorraumautomorphismen raus, die jeweils von einem Gruppenelement verursacht werden. Und auf die Art und Weise wirken Gruppen in sehr schöner, sehr interessanter Weise auf Vektorräumen. Das ist noch ein Beispiel. Dann kann man auch auf der Menge von eindimensionalen Teilräumen wirken irgendwie und so weiter. Das sind Sachen, die wir so oder so ähnlich gesehen haben in der Vorlesung und in der Übung. Und jetzt habe ich mir noch mehrere Beispiele ausgedacht, die das teilweise aufgreifen, die teilweise auch ein bisschen anders sind, nur um Ihnen noch mehr Ideen zu geben und noch mehr Varianten von Gruppenwirkungen. Denn was wir gesehen haben, ist, dass einerseits das Thema einfach so isoliert drankommen kann. Es kann aber auch sein, dass Ihnen irgendeine andere Frage gestellt wird, bei der Sie dann im Lauf der Bearbeitung merken, oh, das Thema Gruppenwirkungen kann hier hilfreich sein. Und ein Beispiel, was wir in der Vorlesung gesehen haben, war, dass wenn wir eine Untergruppe einer symmetrischen Gruppe haben und wenn wir dann zum Beispiel nach Elementen im Normalisator suchen, dass wir dann manchmal die Bahnenzerlegung der Untergruppe benutzen können, um für irgendwelche Elemente so eine Art Vorauswahl treffen zu können, können die überhaupt im Normalisator liegen oder nicht. Sowas kann hilfreich sein. Heute in der Fragestunde am Ende, wenn Sie Lust haben, dann hören Sie da in die Audioaufnahme rein. Heute in der Fragestunde haben wir ganz am Ende über eine Gruppenordnung gesprochen. Wir haben uns also eine Untergruppe hergenommen von einer symmetrischen Gruppe. Die Untergruppe war nur durch Erzeuger gegeben, sodass wir also erstmal keine Ahnung hatten, was für Eigenschaften diese Untergruppe hat und ob die, also wie groß die zum Beispiel ist oder so. Und dann haben wir uns rangetastet und haben versucht, die Ordnung zu bestimmen. Und dann haben wir erstmal so Gruppentheorie draufgeworfen, Satz von Lagrange und solche Sachen. Aber dann haben wir bemerkt, dass man auch die Wirkung der Gruppe auf der entsprechenden Menge, von der die symmetrische Gruppe ursprünglich herkam, dass man das verwenden kann, um noch weiter einzuschränken, welche Ordnung diese Gruppe haben könnte. Bis hin zu dem Punkt ganz am Ende, wo wir wirklich einen Beweis dafür hatten, dass die Gruppe eine ganz bestimmte Ordnung haben muss. Es war nicht mehr nur eine grobe Schätzung, sondern wir kannten die Ordnung und wir haben das alles hergeleitet mit einer Kombination aus rein gruppentheoretischen Argumenten und Argumenten, die eine Wirkung mit benutzt haben. Für mich ein persönliches Highlight, ich habe mich sehr gefreut. Und wenn Sie also sehen wollen, wie Gruppenwirkungen so quasi um die Ecke mit reinkommen können bei einer Aufgabe, dann empfehle ich Ihnen da am Ende der Audiodatei für die Fragestunde mal reinzuhören. Und falls Sie die Podcast-Folge später hören und das nicht zuordnen können, ich beziehe mich auf die Fragestunde am 11. Dezember. Das heißt, es geht um die Audiodatei, die dazu gehört. Hier kommen jetzt meine Beispiele. DSM3 wirkt ganz natürlich, so wird es ja definiert, auf der Menge 1, 2, 3. Und das ist eine transitive und treue Wirkung. Ich werde jetzt einfach mal für verschiedene Elemente erzählen, wie die Bahnen aussehen. Wenn ich zum Beispiel die Identität nehme und dann die davon erzeugte Untergruppe, dann hat die die Bahnen, die nur aus 1, nur aus 2 bzw. nur aus 3 bestehen, denn die identische Abbildung fixiert ja alle drei Punkte. Wenn ich einen 3-Zyklus nehme, zum Beispiel 1, 2, 3 und dann die davon erzeugte Untergruppe, dann ist die Bahn, die dazugehört, auf der Menge 1, 2, 3 auch die Menge 1, 2, 3, weil ja alle drei Zahlen vertauscht werden von so einem 3-Zyklus. Und da ist auch egal, welchen ich nehme, das Erzeugnis ist immer die gleiche Untergruppe der Ordnung 3. Wenn ich irgendeine Transposition nehme und die davon erzeugte Untergruppe, dann haben wir so ein Schema, was wir sehen können. Diese Untergruppen haben immer eine Bahn der Länge 2 und eine Bahn der Länge 1. Und die Bahn der Länge 2 kommt daher, dass die Transposition ja zwei Zahlen vertauscht. Das heißt, die liegen zusammen in einer Bahn. Und dann gibt es noch ein Element, was festgelassen wird und das liegt alleine in einer Bahn. Das ist bei allen drei Transpositionen gleich und wenn Sie sich das einmal hinschreiben wollen, dann drücken Sie vielleicht kurz auf Pause und machen das. Und ich komme zum nächsten Beispiel, nämlich, verzeihen, ich muss meinen Schluck trinken. Das nächste Beispiel ist, dass die Gruppe SYM3 auch auf sich selbst wirkt per Konjugation. Was machen wir hier also? Na, der Wirkungshomomorphismus, sagen wir mal Sigma, geht von der SYM3 in die Automorphismengruppe von SYM3. Jedes Gruppenelement wird auf die davon bewirkte Konjugationsabbildung geworfen. Gucken wir mal ganz konkret, was mit so einem Element passiert, wenn wir die davon bewirkte Konjugationsabbildung konkret anschauen. G ist also jetzt unsere Gruppe SYM3, dann schnappe ich mir ein kleines Element G, zum Beispiel die Transposition 2,3. Und jetzt möchte ich gerne gucken, was macht denn dieses Element per Konjugation mit den Gruppenelementen? Wie kann ich also die Wirkung dieses einen Elements beschreiben? Na, das schauen wir uns an, indem wir einfach alle Bilder mal ausrechnen. Die identische Abbildung konjugiert mit 2,3 ergibt wieder die identische Abbildung. Wenn ich die Transposition 1,2 konjugiere mit 2,3, dann kommt die Transposition 1,3 raus. Wenn ich 1,3 mit 2,3 konjugiere, kommt 1,2 raus. Das heißt, diese beiden Leute werden bei Konjugation vertauscht. 2,3 wird auf sich selber abgebildet, weil 2,3 mit sich selber vertauschbar ist. Und die beiden 3-Zyklen, die werden auch bei Konjugation mit 2,3 vertauscht. Ich könnte jetzt also gucken, wenn ich nur die Konjugation mit 2,3 betrachte, beziehungsweise mit der davon erzeugten Untergruppe, und mir nur angucke, wie das per Konjugation auf der Gruppe wirkt, dann kann ich wieder Bahnen hinschreiben. Wir haben ja gesehen, dass die identische Abbildung festbleibt, das ist eine Bahn der Länge 1. Wir haben gesehen, dass das Element 2,3 festbleibt, ist auch eine Bahn der Länge 1. Und dann haben wir noch zwei Bahnen der Länge 2. Die eine besteht aus den beiden anderen Transpositionen, und die andere Bahn besteht aus den beiden 3-Zyklen. So, jetzt haben Sie nochmal ein Beispiel dafür gesehen, wie man so eine Wirkung konkret beschreiben kann, in dem Fall nur für ein einzelnes Element, und wie man dann Bahnen finden kann. Wenn Sie mögen, dann spielen Sie doch jetzt mal das gleiche Spiel, indem Sie sich ein anderes Element schnappen, zum Beispiel einen 3-Zyklus, und dann damit mal die Konjugation durchxen. Und dann können Sie sich ja anschauen, welche Bahnen die davon erzeugte Untergruppe dann hat, auf der Menge G per Konjugation. Dann habe ich hier noch eine kleine Aufgabe für Sie. Wenn ich eine Gruppe auf sich selber wirken lasse per Konjugation, dann ist diese Wirkung niemals transitiv. Die einzige Ausnahme, die mir gerade einfällt, ist, dass die Gruppe selber nur ein Element hat, nämlich nur aus dem eigenen Einzelelement besteht. Ja gut, dann habe ich nur eine Menge mit einem Element, da ist natürlich alles transitiv, aber sobald die Gruppe größer ist, behaupte ich, kann die Konjugationswirkung niemals transitiv sein. Und das ist eine kleine Aufgabe für Sie, sich das zu überlegen. Ob die Wirkung treu ist, hängt davon ab, wie groß das Zentrum der Gruppe ist. Und das gebe ich Ihnen auch als kleine Hausaufgabe, sich das zu überlegen. Beziehungsweise in die Vorlesung zu gucken, was wir dazu gemacht haben. Hier ist das dritte Beispiel und das ist vielleicht das Interessanteste. Die SYM4 wirkt ganz natürlich auf der Menge 1 bis 4, das kennen wir schon, diese Wirkung ist transitiv, bla bla bla. Und jetzt möchte ich mir Untergruppen schnappen und möchte mir die Bahnen angucken. Meine erste Untergruppe A soll erzeugt werden von einem 4-Zyklus, nämlich von dem 4-Zyklus 1, 4, 3, 2. Die davon erzeugte Gruppe A hat nur eine Bahn auf der Menge 1 bis 4, nämlich die komplette Menge, denn es werden ja alle vier Zahlen in einem Zyklus vertauscht. Wenn ich jetzt aber einen 3-Zyklus nehme, zum Beispiel 1, 3, 4, und wenn ich die davon erzeugte Untergruppe betrachte, sagen wir B, dann habe ich auf einmal zwei Bahnen in der natürlichen Wirkung auf der Menge 1 bis 4. Die eine Bahn besteht aus den drei Zahlen, die von dem Zyklus vertauscht werden, also 1, 3, 4. Die andere Bahn besteht aus dem einzigen Fixpunkt, nämlich aus der Zahl 2. Und jetzt kommt's. Jetzt möchte ich eine Menge Omega definieren. Diese Menge besteht aus den Paaren, also zwei Tupeln, der Form xy, wobei x und y verschieden sind und aus der Menge 1 bis 4 kommen. Und ich behaupte, dass die Gruppe SYM4 auch auf dieser Menge Omega wirkt, also auf der Menge dieser Paare. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, was ich mir vorstelle, wie die Wirkung passiert. Also, wenn ich mir so ein Paar schnappe, xy, und wenn ich jetzt sagen möchte, wie das von einem Gruppenelement aus der SYM4, also aus G, abgebildet wird, dann definiere ich, das Paar wird abgebildet, indem die beiden einzelnen Einträge abgebildet werden. Das heißt also, dass das Paar xy unter der Wirkung von dem kleinen g abgebildet werden soll auf das Paar, wo an der ersten Stelle x hoch g steht und an der zweiten Stelle y hoch g. Und dieses hoch g ist jetzt keine Konjugation, sondern es ist die ganz normale Bildschreibweise. Denn x und y sind ja Zahlen aus der Menge 1 bis 4. Wenn ich also ein Element aus der SYM4 darauf loslasse, dann wird die Zahl einfach auf eine Zahl aus der Menge 1 bis 4 abgebildet. Gucken wir uns ein Beispiel an, dann wird es vielleicht klarer. Das Pärchen, mit dem ich anfangen möchte, ist das Pärchen 1,3. Und jetzt möchte ich darauf eine Permutation aus der Menge G loslassen, zum Beispiel den 4-Zyklus 1, 2, 3, 4. Der erste Eintrag des Tupels ist 1, der wird also von diesem Zyklus auf 2 abgebildet. Der zweite Eintrag des Tupels ist 3, der wird von dem 4-Zyklus auf 4 abgebildet. Also ist das neue Tupel, was rauskommt, 2,4. Machen wir das Ganze nochmal. Diesmal bilden wir mit einem 3-Zyklus ab. Immer noch das gleiche Tupel, 1,3, aber es soll abgebildet werden von dem 3-Zyklus 2, 3, 4. Dann gucke ich wieder auf die einzelnen Komponenten. 1 bleibt fest, 3 geht auf 4, also wird das Tupel 1,3 abgebildet auf das Tupel 1,4. Ich hoffe, dass jetzt deutlich geworden ist, was diese Gruppenoperation sein soll. Jetzt muss man streng genommen nochmal nachrechnen, ist das wirklich eine Gruppenoperation? Machen Sie das, wenn Sie möchten. Und jetzt habe ich zwei Fragen. Erste Frage, ist diese Wirkung transitiv? Zweite Frage, wie sehen denn hier die Punktstabilisatoren aus? Wenn Sie erstmal selber nachdenken wollen, dann drücken Sie auf Pause. Für die Transitivität habe ich mir überlegt, naja, ich vermute, dass die Wirkung transitiv ist, einfach weil die symmetrische Gruppe so viel kann. Und deswegen vermute ich jetzt, dass es möglich ist, jedes Tupel aus Omega auf jedes andere Tupel abzubilden. Wenn das stimmt, oder um das zu zeigen, reicht es, wenn ich mir ein festes Tupel nehme und zeige, dass man alles darauf abbilden kann. Oder dass man von diesem Tupel aus überall hinkommt. Also schnappe ich mir ein Tupel aus Omega, zum Beispiel das Tupel 1,2, und überlege mir jetzt, wie ich mit Elementen aus der Gruppe von diesem Tupel zu jedem anderen Tupel kommen kann. Wie mache ich das? Naja, ich schnappe mir ein anderes Tupel, sagen wir i, j. Die Zahlen dürfen irgendwas sein aus der Menge 1 bis 4. Die einzige Voraussetzung ist, dass i und j verschieden sind. Und jetzt definiere ich eine Abbildung, indem ich sage, die nenne ich jetzt Sigma. Und Sigma soll Folgendes tun. 1 soll auf i abgebildet werden und 2 soll auf j abgebildet werden. Das geht. Denn i und j sind verschieden, also kann ich einfach in meiner Gruppe, in der SYM4, die beiden Transpositionen 1, i und 2, j hintereinander schalten, dann wird 1 auf i abgebildet und 2 auf j und so eine Abbildung gibt es, weil es in der SYM4 ja alle möglichen Permutationen der Zahlen 1 bis 4 gibt. Ich kann also 1 auf i abbilden und 2 auf j. So, jetzt habe ich erklärt, warum es dieses Sigma gibt. Und jetzt gucken wir uns ein paar Beispiele an, um zu sehen, wie das wirklich funktioniert. Mein Starttupel, von dem aus ich loslaufen möchte, ist ja 1, 2. Jetzt möchte ich gerne zum Tupel 1, 3. Welches Sigma muss ich mir bauen, damit das funktioniert? Naja, die 1 vorne, die könnte einfach festbleiben oder sollte bitte festbleiben. Und die 2 soll auf die 3 gehen, also nehme ich die Transposition 2, 3 und die kann das. Wenn mein Tupel IJ das Tupel 3, 4 ist, dann möchte ich also jetzt von 1, 2 auf 3, 4 kommen. Naja, und dann bilde ich einfach 1 auf 3 ab und 2 auf 4. Das heißt, ich benutze die Doppeltransposition 1, 3, 2, 4. So funktioniert es. Noch ein Sonderfall vielleicht, was passiert, wenn ich die beiden Einschläge vertauschen möchte? Wenn ich also 1, 2 abbilden möchte auf 2, 1, na, dann kann ich einfach die Transposition 1, 2 benutzen. Ich überlege mir also zur Orientierung so ein Standard-Sigma, was irgendwie sagt, von wo nach wo ich abbilden möchte. Dann kann ich mir in Spezialfällen angucken, wie das wirklich aussieht und kann dann gegebenenfalls nochmal nachjustieren. Aber in jedem Fall finde ich Abbildungen in der SYM 4, die das können. Also die mich von dem Tupel 1, 2 zu irgendeinem anderen Tupel bringen. Wichtig war ja nur, dass in den Tupeln die Einträge unterschiedlich sind, damit die Art und Weise, das so abzubilden, funktionieren kann. Punktstabilisatoren. Okay. Da wir jetzt schon festgestellt haben, dass die Wirkung transitiv ist, wissen wir, dass alle Punktstabilisatoren zueinander konjugiert sind in der Gruppe. Und das heißt, wenn ich einen verstanden habe, habe ich alle verstanden. Na gut, dann nehme ich mir jetzt einen Punktstabilisator. Sagen wir mal, ich möchte gerne den Punkt 1, 2 stabilisieren. Ein Tupel zu stabilisieren heißt, dass man wirklich die Einträge festlässt. Ich darf die nicht vertauschen. Das heißt also, dass in meinem Punktstabilisator in der SYM 4 jetzt nur Elemente leben können, die 1 und 2 festlassen. Naja, aber dann sind da nur noch 2 Zahlen, 3 und 4, und die kann ich ja auch nur vertauschen oder festlassen. Was anderes kann ich nicht machen. Der Punktstabilisator ist also das Erzeugnis von der Transposition 3, 4. Und so ist es für alle diese Paare. Wenn ich mir da so ein Paar hernehme, dann kann ich den Punktstabilisator bestimmen, indem ich einfach gucke, welche beiden Zahlen fehlen. Und das Erzeugnis der dazugehörigen Transposition wird dann mein Punktstabilisator. Was würde sich ändern, wenn ich anstatt von Tupeln einfach nur zweielementige Teilmengen nehme? Die kleine Diskussion gerade zu den Punktstabilisatoren hat vielleicht schon einen Hinweis gegeben, was sich da verändert. Die Frage der Transitivität stellt sich auch nochmal. Ich möchte Ihnen jetzt also als kleine fortgeschrittene Aufgabe mitgeben, wenn Sie Lust haben, da jetzt noch weiter mit rumzurechnen. Da möchte ich Ihnen jetzt mitgeben, probieren Sie mal anstelle von dem Omega, mit dem wir jetzt gearbeitet haben, mit den Tupeln, probieren Sie mal stattdessen die Menge der zweielementigen Teilmengen von 1 bis 4 aus. Prüfen Sie auf Transitivität und gucken Sie sich Punktstabilisatoren an. Ich gebe Ihnen einen kleinen Tipp. Die Punktstabilisatoren werden etwas größer. So, jetzt bin ich gespannt, ob Ihnen das weitergeholfen hat und ob Sie noch weiterführende Fragen haben. Das war's erstmal. Bis bald!